Willkommen zum Rocket Vertrieb Podcast. Hier geht es um B2B-Vertrieb, Schwerpunkt Sales Hunting und Leadership. Das heutige Interview werde ich mit einem Vertriebsprofi führen, der es versteht, Enterprise-Kunden wie zum Beispiel DAX-Unternehmen zu gewinnen. Er selbst arbeitet im Softwarevertrieb, hat in der Vergangenheit bereits für namhafte Unternehmen gearbeitet. Sein Name ist Sven Wild und ich freue mich, dass er sich heute die Zeit für dieses Interview genommen hat. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Willkommen zum Rocket Vertrieb, Sven. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du weißt ja, dass das heute meine Premiere ist. Das ist das erste Interview, was ich führe. Ja. Und ich habe mir gedacht, bei diesem Interview, wenn ich jetzt einen Gast finde, dann sollte es auch einer sein, der schon langjährige Erfahrung hat, also schon jemand, wo ich behaupte, es ist ein Kaliber, der auch die PS auf die Straße bringt. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sven, stell dich doch mal etwas vor. Ja? Wer bist du und seit wann bist du im Vertrieb?
Okay. Vielen Dank, Hakan, auch dass ich der Erste sein darf. Ich habe ja gehört, dass Bushido eigentlich meine Stelle hätte einnehmen sollen. Deswegen bin ich natürlich umso entzückter, dass ich den Vorzug bekommen habe, warum auch immer. Genau, kurz zu meiner Person. Also Sven Wild mein Name. Ich bin seit circa 15 Jahren jetzt in der IT im Verkauf tätig. Ich habe angefangen bei einem kleinen Software-System aus, habe hier ein kleineres Warenwirtschaftssystem verkauft. Bin dann relativ schnell zu der Firma Cisco gekommen, erst im Bereich Innendienst angefangen, also im Endeffekt von der Pike auf angefangen zu arbeiten mit harten Schlagzeilen, viel nach außen telefoniert und die Rhetorik am Telefon gelernt. Dann hat man gemerkt, Mensch, der schaut nicht nur, beziehungsweise der kann nicht nur reden, der schaut auch einigermaßen passabel aus. Und dann hatte ich so eine Item-Stelle bei Cisco bekommen, das heißt Innen- und Außendienst, beides ein Stück weit, aber vom Innendienst noch ein bisschen gesteuert, also vom Management. Habe im Mittelstand Kunden betreut im Südwestbereich von also Stuttgarter Raum, Allgäu ein Stück weit, also wo die ganzen Kühe sind, wenn das die Frankfurter nicht kennen. danach diverse Stationen bei Cisco. Also ich habe Mittelstand dann weiter betreut, aber in anderen Gebieten, anderen Territories und bin dann als Territory Business Manager dann auch eingestellt, übergegangen, das heißt mit Personalverantwortung, größere Umsatzverantwortung, das waren dann ca. 20 Millionen. Ich verantwortet habe auch für ein gewisses Gebiet, hatte einen Account Manager am Laufen, hatte viele Partner dann auch mit zu betreuen und da eben gewissen Progress sicherzustellen und bin dann von der Firma Cisco zur Firma Dimension Data gegangen. Also ich wollte mein Spektrum ein bisschen erhöhen, weil nur Hardware zu verkaufen war mir ein bisschen zu einseitig und wollte mich, also ich bin im stetigen Wandel, was auch, denke ich, im Vertrieb sehr wichtig ist, bin dann zur Firma Dimension Data, war ein warmer Übergang, weil die Firma Dimension Data großer Cisco-Partner ist global, also einer der größten oder war zumindest damals der größte, hatte da die Cisco-Brille auf. Das heißt, ich kannte natürlich die Prozesse der Cisco recht gut, deswegen hat man mich dann auch ein Stück weit mit Handkuss übertrieben, aber man hat mich gern genommen, weil ich dann auch wusste, dementsprechend mit den Leuten umzugehen und umso besser das natürlich ist das Netzwerk, umso mehr kann man dann auch gewisse Projekte ausschöpfen, umso mehr Leads bekommt man generiert. Also ganz wichtig, das Netzwerk dann auch zu pflegen und das habe ich auch gemacht. Habe hier das Managed Service Geschäft ein Stück weit mitbekommen oder habe das mitverantwortet in meinen Accounts und habe dann ein Stück weit auch in die Cloud reingeschnuppert. Also Cloud im Sinne von Blue Fire Opsource waren so zwei Akquisitionen von der Dimension Data, nicht in Deutschland, die waren in Holland. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich dachte, dass zukünftige Geschäftsmodelle auf Standards ausgehen. Und da wollte ich eigentlich immer schon ein bisschen mitmachen, aber in Deutschland war es noch ein bisschen schwierig, auch für meine Firma da Fuß zu fassen. Und dann kam ein Angebot von der Firma Atos, die ein Joint Venture mit der EMC VMware gegründet hat. Und da hatte ich mich dann nicht wirklich drauf beworben. Ich bin angesprochen worden, wie es denn so ist, über LinkedIn und Xing, wenn man seine Account oder sein eigenen Account gut pflegt und sein Netzwerk dementsprechend auch, dann wird man natürlich angesprochen, bekommt viele Offerten. Man sollte natürlich abwiegen, was man tut, aber da bin ich drauf eingegangen, weil es sehr seriös und sehr zukunftsträchtig geklungen hat. Habe hier dann 2-3 gute Jahre gehabt. Bin dann mit meinem globalen Sales Director, also da hatte ich das Sven, Cloud verantwortet in Europa.
Sven, ja. Darf ich ganz kurz einhaken, was meinst du mit guten Jahren? Ist das auch?
Ja, ich hatte angefangen mit 100% Zielerreichung, was am Anfang normal ist, dass man sich das Ziel steckt und bin dann natürlich über mein Ziel hinausgeschossen, wie die anderen bei den anderen Stationen auch. Also habe meine Performance hingelegt, ja. Und dementsprechend Leistung gezeigt. Wir hatten den Markt gut evaluiert, wir hatten Großprojekte, also es waren keine kleinen, da war der TTV teilweise bei 50 bis 100 Millionen. Das größte Projekt war knapp an der Milliarde. Das war ein kombiniertes Projekt. Da ging es auch um FTE-Transfer, also um Personalübergang und über lange Jahre Managed Service-Zyklen, was natürlich sehr voluminös ist, wenn du die Hardware rausnimmst und den Kunden seine komplette Infrastruktur managst, vor allem bei Key oder Enterprise oder Strategic Accounts. Da ist die Definition sehr breit gefächert, aber es war ein großer. Und dementsprechend, wir haben dann eben versucht, vieles mit Cloud abzufedern, einfach aus Kostengründen und Innovationsgründen. Und ich hatte meine Ziele übererreicht, deswegen waren es erfolgreiche Jahre.
Arbeitet man da bei solchen Accounts dann alleine oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wenn man so einen Deal gewinnen will.
Vielleicht nicht wirklich exemplarisch bei dem großen Projekt gewesen, weil da waren wir, glaube ich, 5 oder 6 Sales-Leute und zwar da zu dem Zeitpunkt nicht bei der Atos, sondern bei dem Joint Venture, wobei da der federführende Account-Manager von der Firma Atos kam und der den Deal dirigiert hat. Normalerweise, also die aktuell jetzt bei der Firma Infor, vielleicht um das exemplarisch zu nennen, Zwischenstation war noch Unit 4, kleine ERP-Softwarebude, wo ich dann tätig war und dann eben jetzt bei der Firma Infor. Aktuell zuständig für Enterprise-Accounts, das heißt, unsere Definition ab 1 Milliarde Umsatz, wo es sehr viele gibt in Deutschland, mit Headquarter. Und hier habe ich mir selber auf die Fahne geschrieben, einfach weil es den Nagel auf den Kopf in der aktuellen Zeit trifft, ist die digitale Transformationsstrategien. Und hier exemplarisch jetzt auf deine Frage einzugehen, hast du beim großen Projekt, was ich aktuell mit 2, 3 unterwegs bin, bei DAX-Unternehmen, ich bin federführend für das Projekt verantwortlich und ich steuere die Special Sales Leute. Das heißt, ich habe in jedes Produkt habe ich jemanden aus dem Sales Bereich, der dieses Produkt pitchen kann. Ja, und der hat wiederum seinen Solution Architekten. Dann führe ich in jedem Deal einen Solution Manager ein, der für die Solution an sich, für die Lösung, für das große Picture verantwortlich ist. Ja. Und der steuert sozusagen dann diese Solution Architekten. Ich steuere die Sales Kollegen und der Solution Manager arbeitet mir dazu mit den Pros und Contras, die er dann im Endeffekt mir aufzeigt. Die Sales Leute zeigen mir die finanzielle Architektur auf, die sie abstimmen mit den Finanzmanagern, die im Hintergrund für sie zuständig sind oder mit ihnen zusammenarbeiten. Und ich kümmere mich darum, das beim Kunden dann dementsprechend zu vertreten im Sinne der Firma Info und im Sinne des Kunden. Die bestmöglichste Lösung und die bestmöglichste finanzielle Architektur bereitzustellen. Dazu gibt es noch einen Pult von Produktmanagern, die natürlich zuarbeiten. Dazu, wie gesagt, die Financial Architects, die natürlich Gewehr bei Fuß stehen. Du hast noch einige Legal-Leute, die hier zugeordnet sind, die dich unterstützen einfach, wenn es offizielle Dokumente sind, die du füllen musst, wenn es um NDAs geht. Dazu hast du noch Service-Leute, die dann du auch mit involvieren musst, wenn um das Budget der Service-Organisation geht, um einfach die Timeline abzustimmen mit dem Kunden, oder aufzuzeigen, wie ein Projekt gemanagt wird, nach welcher Methodik es wir tun, die ihnen da helfen, die Manntage zu kalkulieren. Da musst du natürlich aber immer mit denen ins Gefecht gehen, weil meistens sind die sehr hoch. Und du bist aber verantwortlich als derjenige, der den Kunden kennt und mit dem Kunden spricht, das dementsprechend dann auch aufzustellen.
Wie hast du eigentlich, wenn du rückblickend mal deine Anfangszeit mal dir vor Augen hältst, okay, du bist in den Vertrieb reingekommen, hast dort angefangen zu arbeiten. Gab es da Schulungen oder Trainings oder wie ist das abgelaufen? Oder hast du Bücher gelesen, dass du einfach mal so deine Erfahrungen mal mitteilst?
Okay, also ich lese sehr viele Bücher und das ist richtig. Also lesen ist übertrieben. Ich höre sie, also ich bin sehr effizient. Wenn ich Auto fahre, höre ich Audible-Bücher. Das würde ich auch jedem empfehlen, sich da einen Account zu holen. Da bekommt man sehr günstig, sehr gute Bücher, die gesprochen werden und man kann es effizient nutzen. Wo ich es auch mache, ist im Fitnessstudio, weil ich versuche, jeden Morgen um 6 halb 7 ins Studio zu gehen. So beginnt der Tag für mich mit Erfolgserlebnissen. Und ich bin aufgepowert. Also ich bin nicht jemand, der dann abends geht und runterfährt oder dann immer sich hochpusht, braucht das morgens. Und so beginnt auch für mich ein erfolgreicher Tag. Aber ja, zu dem Thema zurückzukommen, zu der Frage Schulungen, sicherlich, natürlich. Also wir haben Strategic Account Planning gemacht, Territory Planning, Challenger Sales, verschiedenste Solution Selling, natürlich die Standards, verschiedenste Schulungen bei den verschiedensten Firmen, weil jede Firma hat ihre eigene Sales-Methodologie und dementsprechend kommst du dann da rein. Aber safely ist auch im Bereich Weiterentwicklung. Also die ganzen Themen, einen richtigen Account-Business-Plan zu machen, habe ich mir auch selber beigebracht. Da nimmt man natürlich immer ein bisschen was mit, ja, von den vorherigen Firmen, aber optimiert es ein Stück weit dann natürlich durch die Erfahrung.
Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, okay, Accountplan, für was ist das genau? Ja, also was kann man damit bewerkstelligen? Ja?
Mit einem Accountplan. Also ja, ein sinnvoller Accountplan ist immer mit dem Kunden abgestimmt. Ein sinnvoller Accountplan ist am Anfang, dass man versteht, ah, wer sind denn die Stakeholder im Unternehmen bei den Enterprise-Accounts? Wer ist der richtige Ansprechpartner zu was? Also Opportunity-bezogen kann das variieren natürlich, weil viele haben Cross-Funktionen. In einer Opportunity vielleicht diese Rolle spielen, aber im Gesamtaccount eine andere Rolle. Es gibt Sponsoren, die im Account sind, es gibt die Budgetholder, es gibt die Decision-Maker, es gibt die Influencer. Es gibt ganz viele Komponenten in meinem Account, aber die dann in einem Opportunity wieder variieren. Es gibt immer einen Wettbewerb. Ich muss wissen, wer ist mein Wettbewerb. Teilweise muss ich sogar wissen, wer ist denn der Sales Manager in meinem Wettbewerb? Wie agiert er? Muss mein Netzwerk im Endeffekt interviewt? Was sind die Pros und Cons des Wettbewerbs? Das heißt, hier eine Analyse aufzufahren, die aufgestellt ist. Natürlich unsere Competitive Intelligence von der Firma mit einbeziehen, um die Wettbewerber im Account oder in der Opportunity auch sauber aufzustellen. Was sind die Herausforderungen in der Opportunity im Account? Was sind die Opportunities an sich? Was kann ich aufbauen? Welche Workshops sind angedacht? Welche sind geplant? Welche Leute sind involviert? Und dieser Account wird dann gereviewt im Sinne mit dem Management, mit dem Kunden natürlich auch, um das mit dem Kunden auch abzustimmen. Teile werden natürlich beim Kunden rausgenommen, weil das muss ja nicht, er muss ja nicht alles wissen. Aber ein Stück weit ist es wichtig, das mit der Firma zu reviewen, damit wenn neue Teilnehmer reinkommen. Neue Teilnehmer meine ich jetzt im Sinne von meine Kollegen, die ich mit einbeziehe, damit die natürlich schnell on track kommen, wissen, wer ist der Kunde, was ist angedacht, was ist passiert, was sind die Opportunities, was ist das Ziel, teilweise auch Service-Tickets mit einfließen zu lassen. Das heißt, was läuft beim Kunden aktuell, welche Tickets hat er offen, ne? Was läuft schlecht, was läuft gut, etc. pp. Genau, und das ist ein Account-Plan, Account-Business-Plan oder Account-Opportunity-Plan, ist da natürlich mit integriert.
Ja. Wenn du von Opportunity sprichst, vielleicht, wenn man das ins Deutsche übersetzt, ist es die Geschäftsmöglichkeit. Richtig?
Genau, das sind Projekte für mich, die zukünftig bei mir im Funnel stehen, in meiner Pipeline, die ich in meinem Customer Relationship Management CRM pflege. Und das sind Sachen wie, weiß ich nicht, neues ERP-System steht an. Um jetzt mal in meinem Jargon zu sprechen, wo ich mich aktuell bewege, bei einer ERP-Firma, bei Infor, oder, weiß ich nicht, ein neues Mittelwertprojekt, neues IoT-Projekt, um Zukunftsthemen zu sprechen. Genau, das sind Opportunities. Und die können variieren, bei mir momentan zwischen 200.000 ACV, ACV heißt Annual Cash Value, ja, das heißt der jährliche Umsatz für mein Unternehmen, oder bis 1,5 Millionen ACV. Wir gucken immer, einfach das Ganze in die Cloud zu schieben, also keine Lizenzen direkt zu verkaufen beim Kunden, weil es eben die Innovationskraft, die Unternehmen heutzutage benötigen, um am Markt schneller und agiler zu sein, bekommt man nicht durch Verkauf von Lizenzen, die sich irgendwo in ihrem Datacenter implementieren. Die ganzen neuen Technologien, um Big Data zu nutzen, Datenanalysen, IoT, und so weiter, ich könnte noch weiter sprechen, als künstliche Intelligenz, da ist es um einiges ja, nicht besser. Sie können nur solche Technologien nutzen, wenn sie in der Cloud sind. Ja. Und dazu ist es unheimlich wichtig für Enterprise-Accounts, um einen Wettbewerbsvorteil in der heutigen Zeit zu bekommen und agiler zu sein gegen die Startups, die nur versuchen, die großen Unternehmen anzugreifen, im Kerngeschäft, agil auf dem Markt zu sein. Und dementsprechend ja, bieten wir auch das Cloud-Thema an.
Ja. Lass uns mal ganz kurz über den Sales Approach, also der Herangehensweise, wie man so ein DAX-Unternehmen gewinnt. Ja? Das eine ist natürlich, wie kommt man an diese Top-Entscheider, an das Top-Management überhaupt dran? Ja?
Zuallererst, DAX-Unternehmen ist mein Top-Entscheider. Man muss gucken, mit wem möchte man sich beschäftigen, wo ist der bestmöglichste Eintritt möglich. In der heutigen Zeit ist es sehr einfach in Anführungsstrichen. Also ich möchte jetzt natürlich nicht mein ganzes Prinzip offenlegen, weil da habe ich natürlich lange danach gearbeitet und detailliert werde ich es jetzt nicht aufzeigen. Aber ich habe ein Advito-Prinzip, mit dem ich losgehe. Very Important Top Officer Letter nennt sich das. Da kann jeder auch selber googeln, wie der aufgebaut ist. Und den schicke ich erstmal los, nachdem ich natürlich mich informiert habe, wer ist denn der Chief Digital Officer und wer ist der CTO, Technology Officer, weil die teilweise sehr offen sind. für neue Themen. Ne? Ja. Die wollen wissen, was treibt die Firmen an, was sind Innovationsthemen. Und ich gehe immer mit Innovationsthemen los. Und dann schicke ich den Brief, der ist handschriftlich geschrieben, dann schicke ich los, alle Top-Entscheide bekommen sie teilweise oder ihre Sekretärinnen, und da ist immer ein Call to Action drin. Da steht immer drin, pass auf, ich werde dich oder wir werden sie an dem Datum anrufen. Wenn nicht, halten sie ihre Assistenten informiert. Dann rufen wir an und es stößt dann meistens auf ein halbstündiges Gespräch oder wir bekommen einen neuen Termin vereinbart über die Assistenz und eine halbe Stunde am Telefon das ganze Thema nochmal optimiert pitchen, um dann eben beim Vor-Ort-Termin, der circa 1 bis 2 Stunden geht, uns detailliert darauf vorzubereiten. Also wir screenen dann wirklich die Bilanz der Firma, wir schauen, okay, was sind die strategischen Themen, die sie beschäftigen, was haben sie denn für eine Agenda, wie lange geht die Agenda, bis 2020, bis 2025, etc. Wir suchen nach den relevanten Informationen, wir schauen, was machen Analysten, was sind die Analystenblicke von McKinsey, von Berger, Capgemini eben auf die Branche, in der wir uns bewegen, was denken die darüber. Ja, wir gucken intern, was haben wir selber für Projekte global gemacht in dem Vertical und was macht der Wettbewerb, also nicht unser Wettbewerb, sondern der Wettbewerb des Unternehmens mit anderen Firmen an Innovationsthemen. Und das zusammengefasst ist ein ganz guter Flut an Informationen, da steckt auch 2 Tage Arbeit drin, das nachzuverfolgen und aufzubearbeiten. Und dann gehen wir raus und haben eine compelling Präsentation, die auch einen Mehrwert bringt. Sachen, die der Kunde in seiner eigenen Sprache kennt, das ist ganz wichtig, das ist die Farbe des Unternehmens, also dass er sich da irgendwo ein Stück weit auch wiederfindet in der Präsentation. Und der Flow ist dann genauso aufgebaut, dass wir eben einen Call to Action haben und einen Business Case ausgearbeitet haben. Also wir gehen nicht hin und präsentieren eine Firma und sagen, wie geil wir sind, das sind wir so und so, sonst würden wir gar nicht ins Gespräch mit ihm gehen. Sonst hätten wir die Möglichkeit auch gar nicht bekommen, mit ihm zu telefonieren. Nein, wir zeigen ihm auf, wie er oder wie wir denken, mit unseren Lösungen Business Mehrwert zu generieren, in dem heutigen disruptiven Zeitalter, wo man einfach schnell sein und agil sein muss. Ansonsten bleibt man einfach in der Strecke, weil hinter jedem Berg lauert jemand im Silicon Valley, der versucht, und ich habe es vorhin schon erwähnt, das Kerngeschäft der großen Firmen anzugreifen. Und da müssen sie sich, und da sind sie auch schon teilweise gut aufgestellt, die Großen, dass sie wirklich wie ein Startup denken und auch agieren. Aber wir versuchen eben diesen Pitch, um eben dem Kunden zu zeigen, wir beschäftigen uns mit dir und wir zeigen einen Mehrwert auf, neues Geschäftsmodell, Businessmodell, was du eventuell verwenden kannst mit unseren Produkten.
Also das heißt, wenn du als Verkäufer mit dem Top-Management sprichst über die Lösung, würde es überhaupt gar keinen Sinn machen, da auf der Funktionsebene, auf der Produktebene, da diese Person zu überzeugen, dass sie am Ende sagen, alles klar, sie sind der richtige Partner. Richtig?
Absolut, absolut. Ich zeige auch ganz wenig über meine Firma, weil es ist unbedingt bekannt. Ganz, ganz wenig. Es geht mehr um den Business Case.
Okay. Mehr um den Business Case. Okay, verstehe. Wie lange dauerte vom Erstkontakt bis zum Abschluss? Wie viele Tage, Wochen, Monate oder Jahre vergehen dort? Also, weil das, was du erzählst, Sven, ist wirklich, das hört sich sehr komplex an. Ja? Man muss auf der einen Seite den Überblick haben, einmal über die Personen, die in diesem Account eine Rolle spielen. Also mit Account meine ich in dem jeweiligen Unternehmen, das, was du gewinnen willst. Ja? Aber auf der anderen Seite auch die eigenen Kollegen zu orchestrieren, um am Ende das Richtige zu tun und am Ende den Deal zu gewinnen. Ja? Also ist für mich einfach die Frage, von was für einem Zeithorizont sprechen wir hier, bis ein Unternehmen sagt, alles klar, wir unterschreiben den Vertrag.
Ja, es kommt drauf an, also ich depends, ne? Also es ist je nachdem, ich könnte so, wenn mein Angang nur so wäre, ja, bei Enterprise Accounts, würde ich irgendwann mal wahrscheinlich aushungern, außer mein Kompensationsplan sieht vor, dass ich 80% fix bekomme und 20% variabel. Weil ich bin ja kein Business Development für mich selbst. Also es ist natürlich ein charmanter Angang, der sehr viel mehr jetzt stiftet, aber hier die Budgets und die richtigen Leute, weil der Entscheider, da hast du einen Aufschlag, da überzeugst du und dann gibt der das weiter. Und dann musst du auch so weitermachen. Und es ist teilweise, wie es auch erkannt hast, ein sehr langwieriger Prozess, da sehr komplex anfängt. Und du musst erstmal die großen Unternehmen die richtige Organisationsstruktur auch aufweisen lassen. Da gehört sehr viel dazu. Deswegen habe ich natürlich auch einen anderen Stream, mit dem ich mich befasse. Also ich bekomme dann auch schlecht betreute Bestandskunden, die heute unzufrieden sind und die drehe ich dann im Sinne des Unternehmens. Also ähnliches Prinzip mit Account Business Plan, gucke, was ist schlecht, was ist gut gelaufen und dann gibt es nochmal ein anderes Thema und dann sind irgendwelche Ausschreibungen, die auf uns zukommen, wo man auch sehr professionell arbeiten kann. Und dann gibt es teilweise ja eine hinterlegte Timeline. Also ich habe jetzt einen schlecht betreuten Bestandskunden bekommen, um da vielleicht drauf sprechen zu können. Und den habe ich bekommen vor 2 Monaten. Wir sind jetzt aktuell im Ausschreibungsprozess. Der RFP kommt am Montag. Und es wird eine BAFO geben, also eine Best and Final Offer. Die wird Ende Juli sein. Und wir werden Ende August die Verträge verhandelt haben, wenn es auf Info geht. Wir haben einen starken Wettbewerb sicherlich mit 2 großen Marktanbietern, die sich da mit uns befinden. Aber wir gehen davon aus, dass wir hier eine Nase vorne haben aus den diversen Gesprächen außen herum. Und dann sind wir, wie gesagt, vor 2 Monaten übernommen. Dann Ende August die Vertragsverhandlungen, dann kannst du das ausrechnen. Das ist, ja, je nachdem, in welchem Ansatz du unterwegs bist, ist es sehr schwierig, aber so ungefähr 3/4 Jahr, musst du dir auf jeden Fall Zeit lassen bei großen Projekten.
Okay. Wie geht man eigentlich mit der folgenden Situation um? Man arbeitet an so einem Account, ja, man investiert sehr viel Zeit. Du weißt ja, ich bin eher in dem Bereich Mittelstand, ja. Aber selbst dort unterschreibt kein CFO einen Vertrag innerhalb von 1 Monat, 2 Monaten, 3 Monaten. Auch wir hier bei uns hier bei Oracle, wir müssen einige Zeit investieren, bis wir die Personen dann überzeugt haben und so, dass die Personen dann sagen, alles klar, sie sind der richtige Partner, wir unterschreiben den Vertrag. So, jetzt bei deinem Fall, das ist ja, ich würde sagen, noch ein Tick komplexer, ja. Und man investiert sehr viel Zeit und wie geht man einfach damit um, wenn der Kunde sagt, nein, wir haben uns für den Wettbewerb entschieden. Also einerseits, wie geht man im Kopf damit um und auf der anderen Seite, wenn in dem Forecast, wenn dann so ein Riesenloch entsteht?
Na gut, ich habe natürlich immer Kompensation in meinem Forecast. Also ich habe nicht nur 1, 2 Projekte, bei mir sind es dann teilweise 4, 5. Die ich in der Hinterhand habe, die ich nicht immer visibel mache oder kleiner mache im Forecast, um damit einfach zu spielen, gegenüber meinem Manager. Da gibt es natürlich einige Projekte, wo ich sicherlich weiß aus Informationen, dass ich da eine Nase vorne habe, aber es gibt immer wieder Projekte natürlich, die dann eingestampft werden oder Wettbewerb gewinnt. Niederlagen gibt es für mich nicht, weil ich muss Fehler machen, um mich weiterzuentwickeln. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann eine gewisse Win- oder Loss-Analyse gehört dazu. Also Loss-Analyse bei verlorenen Projekten zu gucken, okay, warum habe ich denn überhaupt verloren? Was habe ich denn falsch gemacht? Den Kunden damit einzubeziehen, auch wenn es noch so schwer fällt. Und die Win-Analyse ist teilweise noch wichtiger. Also wenn ich Projekte gewonnen habe, die teilweise Kollegen wissen teilweise gar nicht, warum sie ein Projekt gewonnen haben. Das liegt vielleicht daran, dass der Anbieter, der Platzfisch schon war und dann haben sie gewonnen und sagen juhu, juhu, aber wissen gar nicht warum. Das ist auch ganz wichtig, sich zu hinterfragen, wieso habe ich denn gewonnen.
Ja, bei der Lost-Analyse, also wenn man einen Deal, einen Kunden verloren hat, ja, wenn du von Lost-Analyse sprichst, ist es dann so, dass du mit deinen Kollegen oder mit deinem Chef darüber sprichst oder wie ist dieser Vorgang?
Mit dem Kunden, mit meinem Ansprechpartner. Ich habe ja immer einen Champion oder einen Kontakt, der mir beim Kunden immer die notwendigen Informationen gibt. So steige ich hier schon mal in dieses Projekt ein. Ich versuche jemanden zu identifizieren, mit dem ich Best Buddy bin. Ja? Und den telefoniere ich täglich, morgens oder abends, je nachdem, wie seine Erreichbarkeit ist und lasse mir Feedback geben. Über den versuche ich ja auch, das Buying Center positiv für mich zu gestalten. Das ist schon mal immer der erste Angang in einem Projekt, in einem Deal, mit dem, den ich mache. Und derjenige, wenn ich natürlich das Ganze schlecht gemanagt habe oder vielleicht ging es in die Richtung, dass das Projekt eingestellt wurde, dann muss ich natürlich den auch fragen irgendwann mal. Sag mal auf, warum ist es denn so gelaufen? Bestenfalls passiert es gar nicht, weil bestenfalls habe ich meinen Buying Center oder meinen Kontakt in das Buying Center schon ausgebaut. Aber wenn nicht, dann habe ich den ja immer noch sitzen, wenn ich das Projekt verloren habe, der mir dann mitteilt, okay, warum und weshalb und der mir das dann spiegelt, was ist denn falsch gelaufen.
Lass uns mal ganz kurz das Wort Buying Center mal ins Deutsche übersetzen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der jetzt mit diesem Wort überhaupt nichts anfangen kann. Einkaufsgremium, oder? Das sind die Personen in einem großen Unternehmen, zum Beispiel DAX-Unternehmen. Da ist ja nicht nur eine Person dafür verantwortlich, sondern es sind ja mehrere Personen, die dann letzten Endes als Gremium dann eine Entscheidung dann treffen. Welchen Partner sie dann... selektieren.
Und ganz wichtig zu wissen, nicht nur die Entscheider, auch die Influencer, die Einfluss nehmen. Das kann ein externer Consultant sein oder die Anwender, die dann mit dem Produkt arbeiten. Und dann gibt es ja auch Key-Anwender, die dann teilweise im Prozess mit involviert sind, sind auch im Buying Center. Also jeder, der eine Rolle spielt vom Kunden in diesem Projekt, das ist das Buying Center. Also nicht nur die Leute, die im Einkauf sitzen oder die Leute, die unterschreiben, sondern komplett alle, die in dem Prozess involviert sind.
Ja. Ist dann dieser Accountplan, den du davor erwähnt hast, dafür dann da, um eine Übersicht über diesen Account zu bekommen? Also wer reportet an wen? Wer sind die Influencer? Wer sind die Stakeholder? Ist es das, was du davor angesprochen hattest, Sven?
Ja, mitunter. Also wie ich schon erwähnt hatte, Accountplan, da ist eben drin, wer im Account arbeitet. Und es gibt ja zur Opportunity manchmal irgendwelche Funktionen, die außerhalb des Accountplans liegen. Also der Account, der Opportunity-Plan ist Bestandteil des Accountplans. Aber da gibt es wiederum andere Rollen im Buying Center, die jetzt nicht darauf hinweisen, dass der an den reportet, sondern die reporten teilweise dann auch woanders hin, nur in der Opportunity und im Account eigentlich woanders. Also das ist ein bisschen komplexer. Deswegen braucht man zwei Reporting-Linien, einmal die generelle und einmal die in der Opportunity.
Okay, wenn du dir jetzt mal diesen ganzen kompletten Verkaufsprozess mal anschaust, angefangen bei dem Erstkontakt bis zu der Unterschrift, ja, wo siehst du die größten Herausforderungen? Also ist es eher überhaupt den Kontakt zu bekommen zu diesen Top-Entscheidern? Oder wenn man die Chance dann bekommen hat, überhaupt diese Opportunity, also diese Geschäftsmöglichkeit bis zum Vertragsabschluss dann auch zu führen. Ja, wo siehst du da?
Alles in der Herausforderung. Einmal den Aufschlag zu bekommen, die richtigen Worte zu finden im Vitobrief, also in diesem Angang, den ich habe, die richtigen Ansprechpartner, die richtigen Informationen rauszufinden, die richtige Präsentation, die richtigen Leute. Dann, wenn ich beim Erstkontakt gut war, nicht mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen, dass die Präsentation geil war, sondern auch richtig dann weiterzumachen, dann den nächsten Schritt zu gehen, die richtigen Leute untenrum zu identifizieren, dann die wiederum genauso zu penetrieren, mit denen genauso positiv umzugehen, die richtigen Worte auch bei denen zu finden und ganz wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, das richtige Feedback abzuholen, auch mal unangenehme Fragen zu stellen, aus einer Komfortzone herauszugehen, was ganz wichtig ist. Nicht in seiner Komfortzone zu bleiben und die richtigen Leute intern zu identifizieren, intern das Projekt auch zu verkaufen. Also alles ist im Endeffekt ein Zusammenspiel von ganz vielen Komponenten und hier die größtmöglichste Professionalität aufzuweisen. Wirklich ganz viele Fehler zu machen, ist ganz wichtig am Anfang, vor allem wenn man in Vertrieb kommt. Viele Fehler machen ist sehr gut, weil nur dann lernt man weiter.
Okay. Hast du da eigentlich ein festes Territory oder
Nein. Wie
gehst du?
Deutschland, Österreich, Schweiz. Also alle Firmen normalerweise, die sich mit Headquarter in den Deutschland, Österreich, Schweiz befinden, kann ich betreuen. Werden meine Betreuung, außer sie sind beim Kollegen jetzt, aber ansonsten ist es wirklich ab einer Milliarde Umsatz in diesen drei Ländern. Also in Bach.
Okay. Du hast am Anfang, haben wir über das Thema Weiterentwicklung gesprochen. Ja, du hörst gerne Hörbücher. Speziell auf den Vertrieb bezogen. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du da mitgeben kannst? Du hast irgendwelche Methodiken erwähnt. Die würde ich unter anderem auch in die Shownotes reinpacken, sodass der ein oder andere Hörer sich da nähere Informationen holt. Da war etwas mit Challenger Sales gemeint. Gibt es
ja,
da weitere?
Genau, so eine Methodik, die sehr groß angedacht war eine Zeit lang, die sehr viele Sales-Leute für sich genommen haben, um den Kunden einfach herauszufordern. Da würde ich mich auf jeden Fall einlesen, würde ich den Ratschlag geben oder gucken, ob ich ein Coaching bekomme für Leute, die das Hörbuch oder beziehungsweise den Podcast auch anhören. Was ich selber aktuell, also ich versuche mich stark persönlich weiterzuentwickeln, nur dann kann ich den Mehrwert auch in meiner Firma zu stiften, also weniger zu gucken, dass ich mir irgendwas aneigne. Ich habe mir schon sehr viel angehört und versucht anzueignen. Aber wichtig ist, dass man vom Innen heraus ausgeglichener Mensch ist. Und das nicht als ich höre und vielleicht lachen jetzt auch manche, aber bei mir ist es aktuell die Weisheit eines Yogi. Dein nächstes großes Ding ist mit dem Thema gute Ideen aus dem Mittel, also die eigene Unternehmerschaft zu pflegen. Dann auch mich ein bisschen mit der digitalen Transformation zu beschäftigen, habe ich jetzt mal exemplarisch. Ich lese das sehr viel, aber Silicon Germany ist ein Thema, was ich gelesen habe. Und was ich jetzt auf meiner Agenda habe, persönlich jetzt also außerhalb den ganzen Hörbüchern, ist ein Kurs für Rhetorik und für die Stimme, weil ich weiß, mit meiner Stimme sehr viel machen zu können und das nutze ich überhaupt nicht aus. Dann mit der Rhetorik, Körpersprache, da habe ich schon mal was gemacht, aber da möchte ich intensivieren. Und last but not least, ist ein Schauspielkurs einfach, um die Rolle natürlich die Spiele gut auszuschöpfen und zu wissen auch, dass es eine Rolle ist. Also manche agieren da anders, aber ich bin teilweise privat dann doch anders, wie ich beruflich bin. Und deswegen ist es mir wichtig, dann auch das so professionell wie möglich zu gestalten. Und deswegen ist ein Schauspielkurs für mich auch auf meiner Agenda.
Du weißt, im Vertrieb unterscheidet man grob in Hunter und Farmer. Wo würdest du dich eher sehen?
Ich bin Hunter. Also in allen Ansätzen, die ich vorhin erzählt habe, ob es jetzt der Ansatz ist mit dem Vito-Prinzip, also bei Komplettkeit bei Großunternehmen, oder ob es der Ansatz ist mit schlecht geführten Bestandskunden, ist es auch ein Hunting, weil ich konzentriere mich ja nicht auf ein Produkt, und bei Enterprise-Accounts gibt es 1000 Leute, die verschiedene Funktionen haben, und selbst da muss ich hunten im Unternehmen, was ein warmes Hunting ist. Es gibt ein kaltes Hunting und warmes Hunting und es gibt ein Farming, und Ich bin Hunter und warmer Hunter. Das sieht so komisch an. Aber ich glaube, ich habe es erklärt. Man weiß, was ich meine.
Sven, ich habe ja in der Vergangenheit auch nicht nur dich als Hunter kennengelernt, auch andere Hunter, ja, auch ja. Top-Performer. Und was ich so ein bisschen merke, ist, ein Hunter verliert nicht gerne. Ja, jetzt meine Frage an dich, wie gehst du mit Niederlagen um? Weil Niederlagen, meine persönliche Meinung, gehören zum Vertrieb dazu wie Tag und Nacht. Ja?
Okay.
Es gibt auf der anderen Seite, ganz kurz noch, auf der anderen Seite, im Vertrieb gibt es nur den ersten Platz, den zweiten Platz gibt es nicht. Ja? Wie gehst du aber mit Niederlagen um, wenn der Kunde sagt, nein, wir haben uns für einen anderen Wettbewerber entschieden?
Also wie ich schon vorhin erklärt, natürlich immer zu gucken, wie noch und so weiter. Niederlage gibt es an sich nicht, es gibt verlorene Projekte, und da muss man gucken, warum hat man sie verloren. Ne? Also dann geht man wirklich drauf ein und sagt, man muss sich selbst reflektieren mit den Fehlern. Ich habe auch ganz anders angefangen. Ich war ein Heilsporn, ich war ein komplett roter Typ, also sehr emotional ausbrechend. Merkt man vielleicht ein bisschen auch in meiner jetzigen schnellen Stimme, dass ich viel Input schnell wiedergeben möchte. Also so war ich nicht nur in meiner Sprache, sondern auch im Wesen. Und bei mir war ein Boxsack, also früher dann doch neben meinem Homeoffice, und ich habe da, glaube ich, dann ziemlich missbraucht, vor allem bei verlorenen Themen oder bei schlecht gebauten Sachen. Aber mittlerweile eben, also ich verliere ganz wenig, Gott sei Dank. Viele gibt einige Themen, die mal eingestampft werden, da habe ich es aber dann auch nicht geschafft, die richtigen Leute zu identifizieren und bei denen das Thema oder den Business Case so vorzustellen, um einen Return on Invest, dass es auch den Finanzamt klar war oder den Entscheidern oder was auch immer. Aber es gibt trotzdem sicherlich immer verlorene Projekte auch. Und wie gesagt, da gehört eine Loss-Analyse zu machen danach, selbst zu reflektieren. Natürlich die Scheiße auch mal rauszulassen. Ja, wenn es reinfetten in sich selbst macht keinen Sinn. Ja. Da stört man das sicher und man trägt es dann auch in die Familie. Was beim Homeoffice, also das auf jeden Fall versuchen, weil wechselt das mit Boxen, ja, geht Kickboxen, geht ins Fitnessstudio morgen, powert euch aus, dann von mir aus, geht sofort weg, aber arbeitet nicht gleich weiter. Wer Niederlage bekommt, erstmal raus, geht joggen oder was auch eben immer taugt, da ist jeder individuell. Aber guckt, dass ihr erstmal mit eurer Family nicht sprecht, ja. Guckt, dass ihr erstmal für euch was macht, das auspowert, auch die Kraft rauslasst und dann kühlen Kopf zu bewahren und dann eben, wie ich schon gesagt habe, ja, zu analysieren, woran hat es denn gelegen, mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen, auch im Internet die Feedback zu holen und dann wirklich nicht zu stolz zu sein, um nachzufragen und nicht zu stolz zu sein, um es nicht einzusehen, auch mal irgendwo, ne, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Mensch, hey, habe ich was falsch gemacht, das gehört dazu, Jungs, das ist echt wichtig, ansonsten würdet ihr euch nicht weiterentwickeln, das wäre Stillstand, und Stillstand ist tödlich in einem Bereich.
Das stimmt, das kann ich nur unterschreiben am Ende, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Sven, wir haben jetzt 33 Minuten schon rum.
Wow.
Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr viel an Content. Ja. Noch eine letzte Frage. Was ist denn in der Zukunft für dich geplant? Also mit geplant meine ich beruflich. Geht es dann in die Richtung, wo du sagst, ja, jetzt will ich mich zum Sales Director weiterentwickeln? Ja? ist das etwas, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne dich ja auch schon seit einigen Jahren und du hast wirklich ein enormes Wissen. Und dieses enorme Wissen, ich sage immer, das eine ist ja, das Wissen zu haben, aber auf der anderen Seite, und das ist die Königsdisziplin, dieses Wissen auch auf die Straße dann auch zu bringen. Ja? Und das beherrschst du. Und es wäre doch eigentlich fatal, ja, das ist jetzt meine Meinung, sich so weit weiterzuentwickeln, dass man sagt, okay, man will ein eigenes Team aufbauen. Und wenn man dieses Team dann aufgebaut hat, also rekrutiert hat, dann auch wirklich dieses Team zu unterstützen, dass die am Ende dann erfolgreich sind, weil dieses Wissen hast du.
Also auf die berufliche Karriere zu denken bekommen. Ich hatte immer einen 3-Jahres-Plan, höchstens 4 Jahre, wo ich bei Unternehmen gearbeitet habe, um eben mir Sachen anzueignen, aufzubauen und dann über zu performen. Jetzt bin ich 40, ja, und ich habe immer noch sehr viel Kraft, aber ein Stück weit, hast du recht, sollte ich mich und werde ich mich sicherlich anders aufstellen. Mein Thema ist mehr, jetzt weniger die Managementfunktion in Deutschland für irgendwelche Mittelstand oder auch Enterprise-Vertriebler zu haben. Mein Ding wäre eher so dann so in den nächsten 5 Jahren, aber da liegt ein Stück weit an meiner Familie auch. Wenn mein Kleiner dann, also ich habe einen Sohn, der ist 6 Jahre alt aktuell, wenn er dann so 11, 12 ist, dann wäre es mein Thema so ein Global Account Management und in jedem Land, also wenn die Firma so aufgestellt ist, eben seine Account Manager zu haben und einen großen, riesen Account wie, was weiß ich, eine Siemens oder eine GE, ja, global für die Firma zu entwickeln und dann viel zu reisen. Das wäre so mein Thema. Du hast im Endeffekt ja auch Verantwortung für deine Länder. Ja. Die berichten jetzt nicht irgendwo in Daily Business an dich und haben jetzt keinen Forecast, teilweise den Forecast im Land ein Stück weit auch, aber auch für deinen Account. Ja. Aber ich muss jetzt nicht im Sinne von Mitarbeiterführung, sondern mehr für Opportunity-Führung. Und das ist mein Ding. Das hatten wir früher schon Firmen angeboten, aber da lag es dann wirklich noch dran. Ich wollte den Spagat immer gehen zwischen Familie und Arbeit. Ich hätte schon viel früher, wenn ich rein businessorientiert gewesen wäre, solche Jobs annehmen können, wäre aber dann, glaube ich, als Mensch nicht glücklich geworden. Deswegen sollte auch jeder, und da muss ich jetzt wieder die große Reise nehmen, jeder muss wirklich gucken, was ist für ihn das Wichtigste im Leben und priorisieren. Und meine Priorisierung war immer die Familie und dessen Einklang zu bekommen und dann eben darüber hinaus, wenn die Familie, also die Kinder zumindest aus dem Gröbsten sind, Kindesalter hinaus, dann eben das beruflich, das wäre mein beruflicher Werdegang, den ich noch erreichen wollte oder will.
Ja, das hast du echt gut gesagt. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich extrem wichtig, im Kopf auch sich gut zu fühlen, ja. Und wenn du für dich einen Plan gemacht hast, dann, ja, so wie ich dich kenne, dann wirst du das auch durchziehen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Ja, und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und ich freue mich auch mit dir hin und wieder sich auszutauschen, um sich weiterzuentwickeln letzten Endes. Danke nochmal, Sven, ja?
Ich danke.
Hau rein, ciao.
Tschüss.
Alright, das war das Interview mit Sven Wild und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Feedback, über iTunes, über eine Bewertung. Wenn du Fragen an mich hast, kannst du mich über Xing oder über LinkedIn erreichen. Und den Rocket-Vertrieb gibt es auch auf Instagram. Das nächste Interview wird es mit einer Führungskraft geben zum Thema Leadership. Und diese Führungskraft wird erzählen, wie man eine Vertriebsmannschaft aus Sales Huntern aufbaut. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg und Happy Selling. Rocket!